Herzlich willkommen zum Podcast der Katholischen Akademie Raus aus der Schublade. Wir wollen uns heute und in den nächsten Folgen mit Einsamkeit beschäftigen und Einsamkeit auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Das berühmte Zitat von Rainer Maria Rilke geht vielleicht dem einen oder der anderen durch den Kopf in der herbstlichen Jahreszeit jetzt. Einsamkeit ist etwas, das wahrscheinlich jeder Mensch kennt. Es fühlt sich nicht so schön an, allein zu sein. Man kann das Schwere nicht teilen, aber auch das Schöne nicht. Man vermisst andere, die einen verstehen. Aber gibt es nicht auch positive Dinge bei der Einsamkeit? Gibt es Menschen, die sich wohlfühlen im Einsamsein, im Alleinsein? Ja, man kann sich besser konzentrieren, man kann sich zurückziehen. Im Flow ist man nicht einsam, sondern konzentriert bei einer Sache. Diesem komplexen Gefühl, diesem Phänomen möchten wir mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern nachgehen. Einsamkeit betrifft Geist und Körper, den Einzelnen und die Gesellschaft. Wir schauen genauer hin und laden euch ein, mitzuhören. Seid dabei bei der nächsten Episode von Raus aus der Schublade. Was wir heute aus der Schublade holen wollen, ist Einsamkeit. Mein Gesprächspartner heute zu diesem Thema ist Johann Hinrich Clausen. Er ist Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich unterhalte mich mit ihm heute von meinem Zuhause aus, denn ich bin seit vorgestern Corona-positiv getestet und habe mich natürlich isoliert. Trotzdem fühle ich mich nicht einsam, auch wenn ich mit meinem Mann zum Beispiel nur hinter verschlossenen Türen rede. Aber das bringt mich direkt auf die erste Frage, Herr Clausen. Als Kulturbeauftragter kennen Sie viele Künstlerinnen und Künstler aller Arten. Wie einsam waren die in den Hoch-Corona-Phasen?
Viele von ihnen sehr einsam und nicht nur die, sondern auch zutiefst verunsichert. Natürlich schlicht finanziell mit ausfallenden Gagen und so, aber auch bei einigen Künstlern mehr als bei anderen mit der großen Sinnfrage, was mache ich da eigentlich? Also ich kenne bildende Künstlerinnen zum Beispiel, die haben einfach dann die Zeit genutzt und in Ruhe ihre Bilder gemacht. Ich kenne aber auch Musiker, die überhaupt nicht wussten, wofür übe ich eigentlich, wenn ich nicht für ein Publikum, für Menschen übe. Und da stellte sich dann nicht nur die Einsamkeitsfrage, sondern auch die Sinnfrage.
Und einfach auch die Überlebensfrage für viele, glaube ich, ne?
Sowieso. Also das sowieso, ganz massiv, haben ja auch viele dann nach Corona den Beruf aufgegeben oder denken jetzt natürlich nochmal mit der nächsten Welle, nämlich Kälte und abgesagte Konzerte und was da noch alles auf uns zukommt, auch darüber nach.
Ja. Wir haben in Hamburg so eine Aktion gemacht, also wir als Katholische Akademie zusammen mit der Pastoralen Dienststelle, dass wir in Kirchen Auftritts- und Ausstellungsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt haben für unterschiedliche Künstler, Künstlerinnen, Sänger, Sängerinnen, ein Künstler und so weiter. Das war ganz toll. Wir nannten das inzwischen da, also wir sind drinnen, innen vor Ort in dieser Zwischenzeit. Und also live zu erleben, vor allem eben das Publikum war ganz, ganz dankbar, weil es eben ganz wenige Möglichkeiten gab, Kultur live mitzubekommen. Sowas Ähnliches gab es sicher auch an anderen Orten. Haben Sie sicher auch in Berlin erlebt oder anderswo?
Ja, ich habe es vor allen Dingen, wir haben sogar einen richtigen Aufruf dazu gemacht, ein Kollege und ich, Hannes Langbein von der Matthäuskirche, das ist so die Berliner Kunstkirche, haben wir sogar einen Aufruf gemacht und eine ganze Reihe von Kirchengemeinden sind dem gefolgt. In Berlin in der Matthäuskirche, die ist gleich beim Kulturforum und bei der Gemäldegalerie, gab es sogar noch eine ganz besondere Geschichte. Die haben immer so Mittagsandachten und die wurden dann lange Zeit in den beiden Corona-Lockdowns von Schauspielern des Berliner Ensembles gestaltet. Das war ganz irre. Theater war zu. Und dann haben sie diese Kirche, die ja geschützt war durch sozusagen das Recht auf Religionsausübung, das jetzt nicht ausgenutzt, sondern genutzt und haben dann mit ihren Mitteln Andachten gestaltet. Das war ganz toll. Ja.
Während der Corona-Zeit ist auch das Augenmerk besonders auf eine Personengruppe geworfen worden, die von Einsamkeit besonders betroffen sein sollte oder war, nämlich Kinder und Jugendliche. Mich hat es gar nicht so sehr gewundert, sondern eher, beziehungsweise mich hat es gewundert, dass es Leute gewundert hat, dass Jugendliche
das Gefühl der Einsamkeit kennen. Wenn ich mich an meine Jugend erinnere, dann war das, glaube ich, tatsächlich die Zeit, an der ich mich am häufigsten einsam gefühlt habe, weil es einfach auch so eine Zeit der Orientierung und der Suche ist. Und bei mir kam dann schon auch so eine gewisse bittersüße Einsamkeitsmelancholie dazu. Also man versucht sich ja auch ein bisschen abzugrenzen. Also für, wie gesagt, mich wundert, dass Jugend und Einsamkeit oder dass diese Kombination Erstaunen hervorgerufen hat. Wie sehen Sie das Verhältnis von bestimmten Altersphasen und Einsamkeit?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich würde noch mal einen Tick dazu, noch mal vielleicht eine Gruppe mehr in den Blick nehmen, die noch einen Tick älter ist. Das sind junge Erwachsene, die gerade zu Hause verlassen haben, im Studium sind. Und die werden selten gesehen, die waren aber natürlich gerade in der Corona-Zeit besonders betroffen. Krass, also man zieht von zu Hause aus, man will ein Studium beginnen oder ein Praktikum und macht das dann online in irgendwelchen dann miesen Buden, die man da meistens hat, hat man ja noch weniger Platz als zu Hause. Und die werden selten in den Blick genommen. Wenn man sich mal anguckt, in Hamburg lief vor kurzem so eine große Plakataktion gegen Einsamkeit. Wer wurde abgebildet? Die armen Alten natürlich. An die denkt man immer, die Witwen, manchmal auch Witwer. Und das ist natürlich auch ein Thema, aber das sind manchmal ja Menschen, die schon eingeübt haben, wie man mit Phasen von Einsamkeit, die einfach auch zum Leben dazugehören, umgehen. Aber gerade junge Erwachsene, von denen man so denkt, jetzt gehen die los aus dem, ins Leben, zurück, lassen sie Schule und die alten Eltern und starten durch. Die sind natürlich ganz oft von Einsamkeit betroffen und in der Corona-Zeit besonders heftig. Und ich glaube, das wurde viel zu wenig wahrgenommen. Ich habe das bei meinen Studierenden an der Humboldt-Uni gesehen. Ich habe so ein Seminar gegeben, mein erstes Online-Seminar. Und da habe ich so eine Szene-Erinnerung aus der ersten Sitzung, wo ich die alle so auf Zoom da meinen Kacheln hatte. Und dann dachte ich, okay, jetzt müssen die erstmal in diese Breakout-Groups gehen und sich untereinander ein bisschen austauschen, warm reden. Und dann, weil ich so ein bisschen hektisch war, weil ich mit meinem Stoff durchkommen wollte und noch nicht so richtig sicher war, habe ich die nach relativ kurzer Zeit zusammengerufen wieder. Kann man ja dann per Zoom relativ autoritär. Und da kam mir ein vielstimmiges O aus all diesen Kacheln entgegen, weil sie sagten, wir haben uns gerade erst kennengelernt. Und das hat mir einen ganz schönen Stich versetzt. So habe ich mein Studium damals nicht beginnen müssen.
Ja, an die Gruppe dachte ich tatsächlich auch oft. Also eben, man möchte raus, man steht in den Startlöchern und dann wird alles ausgebremst. Schrecklich, stellte ich mir das auch vor. Sie haben auch ein Buch über Einsamkeit geschrieben, zusammen mit dem Autor Ulrich Lilje.
Ulrich Lilje ist der Präsident der Diakonie, also so unser oberster Verbandschef oder Dachverbandschef unserer Diakonie, so wie bei Ihnen der Chef oder die Chefin, ich weiß gar nicht, wer es ist, bei der Caritas gerade.
Genau, und das Buch heißt Für sich sein, ein Atlas der Einsamkeit. Ein sehr schöner Titel, wie ich finde. Was Sie da beschreiben, oder eine Personengruppe, die Sie da in den Blick nehmen, sind Menschen, die auch von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Dass zum Beispiel Homosexuelle früher zum Teil leider immer noch ausgeschlossen sind und deswegen Einsamkeitsgefühle entwickeln oder andere Personengruppen. Das fand ich sehr, sehr nachvollziehbar, war mir aber noch gar nie so gekommen. Wie kamen Sie drauf und was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
Wir haben ja beide, Ulrich Lilje und ich, das war das besonders Gute daran, so ein Buch über Einsamkeit nicht alleine zu schreiben, sondern zu zweit. Und wir haben immer überlegt, was muss da rein? Wir wollen jetzt kein vollständiges Buch machen, sondern ein Buch, das man gerne liest, wo man kleine Kapitel hat, aber doch unterschiedliche Perspektiven zusammensammelt. Und es ist beim Thema Einsamkeit ja doch nicht ganz unauffällig, dass man meistens nur auf die eigene Perspektive kommt, außer man macht sich mal auf den Weg und fragt, was ist denn für bestimmte Menschengruppen das spezifische Einsamkeitsgefühl? Gar nicht so leicht zu beschreiben, weil Einsamkeit ja nicht nur darin besteht, dass man jetzt ohne andere im Raum ist, sondern ist ja sehr viel vielschichtiger. Man kann sich ja einsam fühlen mitten in der Gesellschaft. Und da habe ich zum Beispiel, weil mich das interessiert hat, immer lange Gespräche geführt mit einer Sozialarbeiterin, einem Sozialarbeiter über Obdachlose, weil ich wissen wollte, was ist eigentlich bei denen wo man immer so denkt, wenn man an denen vorbeigeht, in der Fußgängerzone, die müssen ja einsam sein, obwohl sie mitten in der Öffentlichkeit sind. Was ist eigentlich bei denen das spezifische Einsamkeitsproblem? Und da haben die beide mir zum Beispiel etwas erzählt, darauf wäre ich jetzt als normaler Laie gar nicht gekommen, dass sie sagten, also richtig einsam sind obdachlose Menschen, vor allen Dingen in der Anfangsphase, wo man es ihnen noch nicht ansieht. Also wo sie schon wohnungslos sind, aber noch die Fähigkeiten, die Kraft, die Möglichkeiten haben, sich so in der Öffentlichkeit am Hauptbahnhof und sonst wie zu geben, dass man den Eindruck hat, das sind ja ganz normal wohnhafte, sesshafte Leute wie du und ich. Und die sind deshalb so doppelt einsam, weil sie einerseits nicht mehr zu den Sesshaften gehören, aber auch noch nicht zu der Gruppe derer, die sich, bei denen es offensichtlich ist und die sich vielleicht auch manchmal unterstützen, der Obdachlosen. In so einer Zwischensituation. In diesem, die sind versteckt mitten in der Öffentlichkeit. Und dann Frauen haben dann nochmal besondere, legen oft dann nochmal besonderen Wert darauf, auch gut geschminkt zu sein, ordentlich adrett angezogen zu sein. Männer haben dann manchmal noch irgendwie eine Aktentasche oder einen Blaumann oder sowas. Das fand ich eben doch nochmal interessant, weil es eben Einsamkeit nicht nur heißt, ich bin jetzt ohne andere, sondern ich bin für mich in einer Situation, wo ich mich niemandem anvertrauen kann.
Sie schreiben auch, dass Einsamkeit viel mit Misstrauen oder zumindest fehlendem Vertrauen zu tun hat.
Ja, das ist ganz, einer der schönsten Funde auf unseren Recherchen war der Fund des ältesten Einsamkeitstextes aus dem Ägypten des Mittleren Reiches, so 4000 Jahre alt, wo eine lange Litanei ist, wo ein offenkundig einsamer Mann klagt, wie einsam er ist, obwohl er unmittelbar immer von Menschen umgeben ist, wie das natürlich in der Antike der Fall war, da gab es ja noch keine Single-Haushalte, aber er kann niemandem vertrauen, kann niemandem glauben. Und das macht ihn so einsam. Er hat kein Gesicht, in das er offen blicken kann, er hat kein Ohr, in das er ehrlich sprechen kann, er hat aber auch selbst kein Ohr, in das gute Worte gesprochen werden und ihn erreichen.
Mit Scham hat Einsamkeit auch viel zu tun. Also man kann gut über die Einsamkeit anderer Menschen sprechen und philosophieren, aber selbst zu sagen, ich bin einsam, das ist doch sehr schambehaftet. Wieso ist das so und was könnte man dagegen tun?
Das ist ganz gewiss so und es gibt ja viele soziale Probleme oder auch psychische oder sozialpsychische Krankheiten, über die man häufig schon ganz gut sprechen kann. Also Krebs ist nicht mehr so tabuisiert wie früher, Depression auch nicht mehr zum Glück, Burnout auch nicht. Also es gibt ein paar Dinge, wirklich viele Probleme, mit denen Menschen früher ganz einsam waren, die nicht mehr so tabuisiert sind. Bei der Einsamkeit aber ist es oft noch so, ja, warum ist das so? Eine Erklärungsmöglichkeit besteht darin, dass wir natürlich ganz stark davon leben, wie wir angesehen werden, dass wir angesehen werden, dass wir als attraktiv angesehen werden. Und Einsamkeit ist, obwohl sie sich oft objektiven Faktoren und Ursachen verdankt, immer auch verbunden mit der Vorstellung, der ist nicht beliebt oder die ist nicht attraktiv. Und dann schleicht sich so ein, ja, fast so eine Art Aberglaube ein, dass Einsamkeit ansteckend ist. Also sehr man verrückt. Kennt das vielleicht noch, ja, aber ich kenne das auch noch so aus der Schule oder aus der Uni oder so. Da gab es ja auch immer Mädchen und Jungs, die unbeliebt waren. Hm. Und die, je unbeliebter sie waren, umso weniger wurden sie einbezogen und durften mitspielen oder hat man sich mit ihnen abgegeben oder sehen lassen, weil man vielleicht befürchtet hat, das könnte auf einen selber abfärben. Hm. Und das, man kennt das ja vielleicht auch so vor inneren Bildern auf dem Schulhof oder keine Ahnung, in der Disco als Jugendlicher. Wer dann nicht cool war, den hat man auch gemieden, weil man dachte, dann färbt das auf einen ab und man wird selber einsam. Also ist natürlich ein Aberglaube, ist ja Quatsch. Mhm. Er führt aber dazu, dass natürlich einsame Menschen häufig dann immer in so eine Spirale der Einsamkeit hineinkommen und immer tiefer hineinrutschen. Ich finde, ein wichtiges Instrument, und deshalb haben wir auch dieses Buch geschrieben, ist, dass wir nochmal neu über Einsamkeit gemeinsam nachdenken und sprechen. Und zwar in einer ehrlichen Weise, nicht es verschweigen, es aber auch nicht überdramatisieren, das gibt's ja auch. Gab es eine Zeit lang in den Medien so eine Hysterie, jetzt ist die Einsamkeit die neue Volkskrankheit und muss bekämpft werden.
Ja, die Pandemie, genau.
Genau, da gab es eben das Wort der die neue Pandemie. Was macht man mit einsamen Menschen, wenn die eine Pandemie darstellen? Dann tut man sie in Quarantäne, so wie sie jetzt gerade sind, hoffentlich nicht zu lange. Das ist natürlich alles Quatsch. Ich finde, man muss einsehen, dass Einsamkeit in bestimmten Lebensphasen schlicht und einfach zum Leben dazugehört. Und das ist auch eine Chance zu wachsen, zu sich selbst zu kommen, sich zu besinnen. Ich bin manchmal auch sehr gerne für mich. Deshalb haben wir das Buch auch für sich sein genannt und nicht Einsamkeit, weil es das für sich sein ja auch wunderbar ist. Und dann gibt es aber natürlich Phasen oder auch so spiralartige, sogartige Prozesse, wo man immer einsamer wird und nicht rauskommt. Und da ist es natürlich wichtig, dass man sich mal überlegt, wie man solchen Menschen helfen kann.
Sie haben gerade zwei Dinge angesprochen und auf beiden Pfaden sozusagen würde ich noch mal kurz gerne weitergehen. Das eine sind die positiven Seiten von Einsamkeit, also was für Möglichkeiten öffnen sich in der Einsamkeit, sind die der Versenkung der Konzentration. Viele Künstler, Künstlerinnen brauchen, glaube ich, auch Einsamkeit, um Dinge zu schaffen zum Beispiel. Und der andere Pfad ist der, was heißt das eigentlich für die Politik? Also ist es nicht auch eine politische Aufgabe, jetzt nicht ein Einsamkeitsministerium zu schaffen, wie Großbritannien das getan hat, aber sich zum Beispiel um Nachbarschaften oder schon um Städtebau anders zu kümmern?
Fange ich mal hinten an. Die Politik ist nicht zuständig dafür, wie wir unser Sozialleben gestalten. Dafür sind wir selber verantwortlich. Und da sollen sie uns auch immer schön in Ruhe lassen und auch nicht mit staatlichen Kollektivismen irgendwie zwangsbeglücken. Auf der anderen Seite kann man eben sehen, dass Einsamkeit zwar etwas ganz, ganz Individuelles ist, ein ganz persönliches Gefühl und doch zugleich natürlich ganz viel zu tun hat mit den Rahmenbedingungen, in denen man lebt. Also ich fand es besonders erhellend in der Recherche zu meinem Buch zu erfahren, wie wichtig Stadtplanung ist. Also das ist eben gegen Einsamkeit jetzt nicht nur die ideale Zweierbeziehung oder der unheimlich dichte Freundeskreis hilft, sondern oft sind es auch so diese beiläufigen Begegnungen. Dafür brauchst du aber einen Bäcker oder eine nette Änderungsschneiderin oder eine Buchhandlung oder einen Treffpunkt oder eine Kirchengemeinde oder einen Sportverein oder irgendwie, also Orte, an denen man hingehen kann und wo man nicht gleich die allerinnigsten Mitmenschen trifft, sondern einfach im Alltag beiläufig anderen Menschen begegnet, ein Treffen hat, das vertiefen kann, man kann es aber auch einfach mit einem Gruß belassen, das ist total wichtig. Und wenn eben Stadtteile ausdünnen oder in Dörfern auch die letzte Bäckerei schließt, dann ist das natürlich ein riesiges Problem. Das alleine kann jetzt auch Politik nicht lösen, aber sie kann natürlich schon nochmal das anders mit in den Blick nehmen, dass eben ein erfülltes soziales Leben auch davon abhängt, dass es Orte gibt, an denen man sich zwanglos aufhalten und treffen kann. Das fand ich total wichtig. Ja. Das war jetzt nochmal die erste Frage. Jetzt habe ich auf die zweite geantwortet.
Die erste Frage war die nach den positiven und den produktiven Seiten der Einsamkeit.
Genau. Also das fand ich eben auch schön und hat auch Spaß gemacht, dann dieses Buch zu schreiben und darum zu recherchieren und sich Geschichten zu suchen. Das ist eigentlich, was ist die tollste Einsamkeitsmusik oder die einsamste Schriftstellerin und so. Weil natürlich Einsamsein auch ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Das ist unterschiedlich bei unterschiedlichen Menschen. Also ich habe es ganz gerne mal. Andere können es nicht so gut aushalten. Das mag unterschiedliche Gründe dafür geben, aber für jedes zur Besinnung kommen, für jedes Kreativwerden gehören solche Phasen dazu. Manchmal muss man so eine innere Schwelle überwinden, um sich dann einzulassen auf jetzt mal eine Phase alleine sein. Aber die ganze Religionsgeschichte lebt ja einerseits von Ritualen, die man gemeinsam begeht, großen Festen, Pilgerfahrten und so weiter, und andererseits aber immer auch von Phasen der persönlichen Versenkung oder einfach des Stillwerdens. Und das geht am besten, wenn man alleine ist. Dann kommen Stimmen oder Klänge in einem auf, die sonst im menschlichen Miteinander so nicht möglich sind. Und man muss ja auch bedenken, um auf Ihre erste Frage zurückzugehen, bei ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern ist Einsamkeit ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitens. Also jeder, der ein Buch schreibt, ein Gedicht schreibt, Bilder malt, arbeitet ja ganz, ganz lange sehr isoliert und hat dann erst sozusagen dann den Moment, wo das Werk dann in die Öffentlichkeit kommt. Und dieser Moment ist meistens dann doch schon wieder ganz schön kurz und dann geht es wieder in die Einsamkeit. Also das muss man sich vorher auch überlegen, ob man das aushält.
Sie haben gerade von den Künsten gesprochen. Religion ist, glaube ich, auch etwas, was Einsamkeit braucht. Auf der einen Seite braucht Religion vielleicht Einsamkeit, um sich tatsächlich mal darauf zu konzentrieren, was ist eigentlich für mich ein sinnvolles Leben? Gibt es etwas über diese Welt hinaus und so weiter? Und umgekehrt ist Religion auch eine Trösterin in der Einsamkeit, vielleicht für den einen oder die andere mehr noch als die Künste. Und die großen Religionsstifter sind in die Einsamkeit gegangen. Also Einsamkeit konfrontiert mit sich selbst, aber kann auch mit etwas konfrontieren, das über einen hinausgeht.
Genau, also diesen Titel unseres Buches Für sich sein haben wir entlehnt aus dem Matthäusevangelium, wo es nicht nur einmal, glaube ich, wenn ich recht sehe, heißt, und Jesus ging hinauf in einen Berg, um für sich zu sein. Und er ging eben hinauf auf den Berg, um eben dort zu beten und das alleine zu tun. Also das neben dem gemeinschaftlichen Gebet ist das persönliche Gebet ja eines, wo man wirklich ganz still ist und für sich ist. Und jede vertiefte Frömmigkeit lebt auch davon, dass man in der Stille für sich ein Gebet spricht zu Gott, der dann auf eine andere Weise vielleicht erfahrbar ist als in einem gemeinschaftlichen Gottesdienst.
Sie haben in Ihrem Buch auch, wie Sie schon sagten oder wie schon mehrfach erwähnt wurde, über Literaten, Literatinnen oder Künste gesprochen. Es gibt Beispiele von Menschen, die in Gefängnissen sehr einsam sind und in Entführungssituationen, denen Bücher ganz viel geholfen haben. Ich habe mich dann gefragt, Literatur als Trost oder als Stütze gegen Einsamkeit, das leuchtet unmittelbar ein, zumindest jemanden, der, wie ich sehr gerne liest, vielleicht geht es anderen Menschen anders. Aber meine Frage ging dann in die Richtung, wäre denn zum Beispiel bildende Kunst oder Film, wären das auch Stützen und Trost in der Einsamkeit? Also beim Film dachte ich dann, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, in dem Moment, in dem ich den Film schaue, würde ich mich wahrscheinlich eben nicht einsam fühlen, weil ich mich ja in die Geschichte hineinbegebe. Aber vielleicht ist es dann hinterher sogar der Fall aus der Geschichte wieder in meine Einsamkeit zurück, vielleicht sogar schlimmer, ich weiß es nicht.
Ja, das kenne ich. Letzteres kenne ich gut. Als Student habe ich neben dem Abaton gewohnt in Hamburg, also neben einem der schönsten Programmkinos der Welt, und bin oft ins Kino gegangen und hatte dann auch mal eine Frage, war ich dann auch oft alleine, und dann kenne ich das auch, man geht ins Kino, das ist toll, das ist ein wunderbarer Ort, der Film ist großartig, und manchmal bin ich dann wieder zurückgefallen in die nächtliche Einsamkeit. Manchmal habe ich aber so einen Film oder Filmfiguren oder bestimmte Bilder dann nochmal mitgenommen, und das hat mich dann auch manchmal hinweg getröstet. Trost spielt ja auch eine große Rolle. Es fällt mir jetzt nochmal gerade ein zu der vorherigen Frage. Es gibt so ein schönes altes Kirchenlied, das selten gesungen wird, weil es ein bisschen barock und auch gruselig ist. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Und da heißt es dann sozusagen über Jesus, er ist in Einsamkeit mein Sprachgesell. Er ist in Einsamkeit mein Sprachgesell. Und man braucht natürlich solche Sprachgesellen, entweder eben im Glauben oder auch als Ersatz für richtige Menschen. Und dann gibt es eben diese großen Geschichten von Menschen, die lange in Haft waren oder entführt waren, für die Bücher das etwas waren, die man auch wieder und wieder lesen kann, die anders als ein Kinofilm nicht einfach zu Ende sind, sondern die dann auch materiell als Buch bei einem bleiben. Bei der bildenden Kunst ist es so, dass man diese Bilder ja dann doch in sich hinein bilden muss. Es gibt ja auch viele Einsamkeitsbilder, Caspar David Friedrich Rauchen, oder die hat man nur nicht gerade immer bei sich selber zu Hause hängen. Oder man hat sie im Kopf, oder was natürlich auch ich und viele machen, kaufen sich Postkarten und nehmen sie mit und holen sie hervor. Es gibt ja auch eine Form, Einsamkeit zu kultivieren. und ihr eine Gestalt zu geben und sie dann auch dadurch zu lindern.
Octavio Paz, der Schriftsteller aus Mexiko, hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Labyrinth der Einsamkeit, finde ich auch einen sehr schönen Titel. Und er sagt, Einsamkeit ist die eigentliche Bedingung unseres Daseins.
Nein, würde ich gar nicht sagen, sondern ich würde sagen, ja gut, das ist ein cooler Satz, aber er stimmt natürlich nicht, sondern wir leben ja immer in Spannung. Alleine sein, mit anderen sein. Und insofern gibt es für ein menschliches Leben nicht nur eine Grundbedingung, sondern es gibt Pole, verschiedene Pole. Und ein erfülltes, ein gutes Leben besteht doch darin, dass man eine Balance findet oder ein Wechselspiel zwischen eben unterschiedlichen Polen. Davon gibt es eine ganze Menge, aber eben zum Beispiel auch diese Spannung zwischen einsam sein und gemeinsam sein. Man könnte eben genauso auch mit demselben Recht sagen, wir sind soziale Wesen. Ja. Ohne andere gäbe es uns gar nicht. Wir sind immer auf andere bezogen, selbst wenn wir einsam sind. Aber wir sind eben auch in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe immer auch nur wir selbst. Und deshalb gehört sozusagen dieses Wechselspiel zwischen mit anderen und mit sich sein einfach zum Leben dazu. Der Titel ist trotzdem cool.
Aber das war jetzt auch ein schönes Schlusswort von Ihnen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Clausen, für dieses Gespräch. Und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danke ich fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, über Einsamkeit weiter nachzudenken, bleibt beim Podcast und ihr könnt in die Katholische Akademie Hamburg kommen. Am 1. November spreche ich mit einer Eremitin und einer Politikerin über Einsamkeit. Bis zum nächsten Mal.